Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Eh bien, quand on nous expulsera le matin, on retournera dans l'après-midi.
Anti-Flughafen-Proteste im französischen Notre-Dame-des-Landes mit Potenzial für einen nationalen Konflikt. Gewalt und Propaganda-Eskalation in Gaza. Wahl ohne Kampf in Bern.
Steuerbelastung und so, das ist recht hoch, aber grundsätzlich fühle ich mich wohl.
Trotz hoher Steuern und vagem Unbehagen wird die Stadt Bern wohl politisch rot-grün bleiben. Und Happy Hour in Brüssel.
Ja, genau. Also ich habe viele Happy Hours beobachtet und ich probiere, sehr involviert zu sein, weil das gehört zur Erfahrung, zu verstehen, wie es informell funktioniert.
Als Schweizer Praktikant bei der EU. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Im Gaza-Konflikt setzen beide Seiten auf Eskalation. Israel hat in den bisher schärfsten Luftangriffen das Regierungsgebäude der Hamas in Gaza-Stadt zerstört. Heute Nachmittag heulten in Tel Aviv erneut die Luftschutzsirenen. Die israelische Raketenabwehr holte das Geschoss vom Himmel. Aus Tel Aviv, ARD-Korrespondent Thorsten Teichmann.
Auf Fernsehbildern aus der israelischen Hafenstadt Ashdod ist zu sehen, dass mehrere Wohnungen von der Explosion betroffen waren. Fassadenteile sind zerstört, Fenster gesprungen. Nach israelischen Angaben erlitten Anwohner einen Schock, aber offenbar wurde niemand schwerer verletzt. Seit heute früh meldet die israelische Armee wieder mehr Einschläge palästinensischer Geschosse. Aus Gaza gibt es Berichte über israelische Angriffe auf die Stadt Rafah. Das ist an der Grenze zu Ägypten. Ein Mitarbeiter der ARD berichtet von schweren Bombardierungen, die gesamte Umgebung erschüttert hätten. Die Palästinenser hätten lediglich die Möglichkeit, aus ihren Häusern zu rennen oder zu Verwandten außerhalb der Städte zu flüchten. Schutzräume gibt es im Gazastreifen nicht. Im Vergleich zum Gazakrieg vor 4 Jahren seien die Angriffe der israelischen Armee heftiger, aber zumindest präziser, so der Palästinenser. Israelische Medien berichten, im parallel laufenden Propagandakrieg beider Seiten habe eine Hamas-Gruppe Textnachrichten an israelische Handybesitzer verschickt. Darin warne die Gruppe vor einer israelischen Bodenoffensive. Man werde Gaza in einen Friedhof für Israels Soldaten verwandeln, erscheine auf dem Display.
Und nun zu den Nachrichten des Tages mit Miriam Knecht.
Mehrere tausend Menschen haben in der Nähe der westfranzösischen Stadt Nantes dagegen demonstriert, dass der Flughafen zu einem internationalen Verkehrsknoten ausgebaut werden soll. Die Anlage würde auf 1700 Hektaren Landwirtschaftsfläche zu stehen kommen und rund 550 Millionen Euro kosten. Naturschützer, Aktivisten und Bewohner der Region um Nantes wehren sich seit Jahren gegen einen internationalen Flughafen. In Deutschland hat die Partei der Grünen ihren Vorsitz gewählt. Die beiden Co-Vorsitzenden, Cem Özdemir und Claudia Roth, wurden beide mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Claudia Roth hatte vor einer Woche eine herbe Niederlage erlitten bei der Wahl der Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Die Grünen hießen an ihrem Parteitag in Hannover weiter eine Resolution gut, die mehr Geld für Langzeitarbeitslose fordert. Sie sollen neu 420 Euro im Monat erhalten, fast 50 Euro mehr als bisher. Der Vorsitzende der deutschen Sozialdemokraten, Sigmar Gabriel, macht erneut mobil gegen die Schweizer Banken. Diese betrieben bandenmäßige Kriminalität zur Steuerhinterziehung, sagte Gabriel am Kongress der deutschen Jungsozialisten in Magdeburg. Im deutschen Bundesrat wird am kommenden Freitag über das umstrittene Steuerabkommen mit der Schweiz abgestimmt. Dieses droht wegen der fehlenden Zustimmung der SPD zu scheitern. Im Süden Ägyptens sind fast 50 Kinder ums Leben gekommen, als ein Schulbus mit einem Zug kollidierte. Im Bus befanden sich nach Polizeiangaben 60 Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren. Der Bus überfuhr einen Bahnübergang, dessen Schranken nicht geschlossen waren. Als Reaktion auf den Unfall reichte der ägyptische Verkehrsminister seinen Rücktritt ein, ebenso der Leiter der Bahnbehörde. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia haben Tausende gegen die Sparpolitik der bürgerlichen Regierung demonstriert. Zum Protest aufgerufen hatten die oppositionellen Sozialisten. Die Demonstranten forderten den Rücktritt von Regierungschef Borisow. Dessen Partei habe Bulgarien in eine schwere Krise gestürzt, kritisierte Sozialistenchef Stanišev. Auch in Slowenien kam es zu Protesten gegen ein geplantes Sparprogramm. Zehntausende gingen in der Hauptstadt Ljubljana auf die Straße und forderten, die Regierung solle sich lieber um die Korruption kümmern. Das Sparen führe nicht zu Wirtschaftswachstum, sondern fördere das soziale Ungleichgewicht. 10 Jahre nach dem Ende des blutigen Bürgerkriegs wählt Sierra Leone heute einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Die rund 2,6 Millionen Wahlberechtigten in dem westafrikanischen Land sind zudem aufgerufen, ihre Regional- und Gemeindeversammlungen neu zu bestimmen. Aussichtsreichste Kandidaten für das Präsidentenamt sind Amtsinhaber Ernest Koroma und der frühere General Julius Maada Bio. Mit Ergebnissen wird am Montag gerechnet. Im Bundeshaus in Bern hat Bundesrat Alain Berset rund 200 Jugendlichen sein Lob ausgesprochen. Anlass war die diesjährige Jugendsession. Berset kritisierte das landläufige Vorurteil, dass die Jugend an Politik nicht interessiert sei. Das Gegenteil sei der Fall. Die heutige Jugend beteilige sich stärker an nationalen Wahlen und Abstimmungen als die Jungen vor 40 Jahren. Der 25-jährige Walliser SP-Nationalrat Matthias Renard erhielt an der Jugendsession den Prix Jeunesse 2012. Die Jugendlichen würdigten ihn für seinen Einsatz in der Bildungspolitik. In Gurtnellen im Kanton Uri ist der riesige Felsblock gesprengt worden, der die Gotthard-Bahnlinie lahmlegte. Nach Angaben eines SBB-Sprechers werden nun die etwa 150 Kubikmeter Geröll weggeräumt. Nachher sollen die Gleise wieder instand gestellt werden. Ab 19 Uhr morgen Sonntagabend dürfte die Gotthard-Bahnstrecke eingleisig wieder befahrbar sein, insbesondere für Güterzüge. Bahnreisende sollen laut SBB weiterhin auf die Lötschberg-Simplon-Route ausweichen oder zwischen Erstfeld und Göschenen auf die Ersatzbusse umsteigen. Ab Montagmorgen früh werden die Züge wieder fahrplanmäßig verkehren. Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau im aargauischen Frick streicht 10 von 140 Vollzeitstellen. Betroffen sind die Abteilungen Forschung, Grafik und Verwaltung, wie Institutsdirektor Urs Nickli gegenüber der Nachrichtenagentur SDA erklärte. Das Institut begründet den Stellenabbau mit der schwierigen Finanzlage. Stiftungen und Firmen seien zurückhaltender bei der Finanzierung von Forschungsprojekten. Das Wetter. Morgen Sonntag liegt Hochnebel bis 800 Meter, tagsüber löst er sich teilweise auf. Sonst ist es zunächst sonnig, aus Westen ziehen Wolken auf. Die Temperatur im Nebel 6, sonst 9 bis 12 Grad.
Sie hören Echerer Zeit mit folgenden Themen. Lokale Proteste mit nationalem Potenzial. Die Anti-Flughafen-Bewegungen bei Nantes. Vor der Wahl ist nach der Wahl. Die Stadt Bern wird wohl auch nach 20 Jahren rot-grün, rot-grün bleiben. Rot ist die Wahl von Grün. Die deutschen Grünen bestätigen Claudia Roth als Parteivorsitzende. Und ein Schweizer Praktikant in EU-Brüssel. After Hour ist ebenso wichtig wie Working Hour. Tausende von Menschen haben heute in der Nähe von Nantes in Frankreich gegen den Bau eines neuen Flughafens protestiert. Das Flughafenprojekt ist schon Jahrzehnte alt, stammt aus den 70er Jahren, doch sogar der forsche Präsident Sarkozy hat diese politisch heiße Kartoffel nicht angerührt. Ich habe Rudolf Balmer in Paris gefragt, warum ist dieses Projekt seit Jahrzehnten politisch so brisant?
Auf der einen Seite liegt es für die Befürworter auf der Hand, dass es doch sehr attraktiv wäre, in Nantes im Westen von Frankreich einen internationalen Flugplatz zu bauen, der diese ganze Region auch wirtschaftlich attraktiver macht und verkehrstechnisch erschließen würde. Nur müsste dafür eben eine ganze Feuchtzone mit landwirtschaftlichen Grundstücken, mit Äckern, etwa 2000 Hektaren groß, geopfert werden.
Nun findet der Protest ja irgendwo auf dem Lande statt. Wie viele Leute sind jetzt da?
Laut Behörden waren es schon am Anfang mehr als 13.000. Es soll einen Demonstrationszug dort geben, der mehr als 5 Kilometer lang ist, das mitten auf dem Land. Das ist erstaunlich. Man rechnet, dass es am Ende vielleicht mehr als 20.000 Leute dort hat aus ganz Frankreich, die aber auch Unterstützung von Naturschützern und Aktivisten aus ganz Europa erhalten haben.
In Deutschland wäre man solche Zahlen gewohnt, in Frankreich als Laie weniger. Wie kam diese Koalition jetzt zusammen?
Vielleicht erklärt gerade dieser Antagonismus zwischen großen Wirtschaftsinteressen und dem Schutz einer Naturidylle, um es ein bisschen ironisch zu sagen, warum dieses Flugplatzprojekt jetzt zu einem solchen Symbol wird, gerade für antikapitalistische Kreise aus ganz Europa. Man sieht an dieser Kundgebung und auch bei diesen Besetzern, die jetzt schon seit Wochen dort aktiv sind, Leute, die Erfahrung haben aus der Occupy-Bewegung oder auch von Stuttgart 21 und anderen vergleichbaren Widerstandsbewegungen. Und was vielleicht auch bezeichnend ist, ist die Tatsache, dass sie eben vor Ort sehr stark unterstützt werden, nicht nur von der Bevölkerung, sondern ganz speziell auch von den Bauern, die enteignet werden sollen für diesen Flugplatz.
Das heißt, es ist also eine ganz heterogene Koalition. Es sind Bauern, die sind nicht unbedingt ökologisch, es sind Ökologen, es sind Grüne, es sind Junge, es sind Alte.
Ja, es ist eine Koalition von Argumenten auch. Den einen geht es um dieses Biotop in dieser Feuchtzone, den anderen geht es um die Erholungszone, 30 Kilometer nördlich von der Großstadt Nantes. Anderen geht es ganz klar um politische Dinge, es geht ihnen um die Arroganz der Staatsmacht, es geht ihnen auch um die Interessen des Baukonzerns Vinci, der maßgeblich beteiligt ist und der zukünftige Konzessionär dieses Flughafens sein soll.
Etwas ganz Ähnliches gab es ja in Deutschland im abgelegenen Wendland, große Proteste gegen die Atomtransporte, die sogenannten Castortransporte. Und diese Proteste haben Deutschland jahrelang in Atem gehalten. Erwarten Sie etwas Ähnliches auch in Frankreich jetzt?
Staatspräsident Hollande hat sich sogar jetzt geäußert, und zwar er befindet sich gegenwärtig auf einem Staatsbesuch in Polen. Das zeigt auch, wie wichtig er diese Auseinandersetzung nimmt. Er sagt ganz einfach, dieses Projekt, das ist beschlossen, die ganzen lokalen Behörden sind dafür und an diesem Vorhaben kann nicht mehr gerüttelt werden. Ich meine, so klar ist die Sache bestimmt nicht. Man sieht, dass vor allem die Grünen jetzt auch landesweit sich einsetzen gegen dieses Bauvorhaben und lokal ist die Solidarität sehr groß. Die Grünen verlangen jetzt die Ernennung eines Vermittlers. Sie möchten, dass über das ganze Projekt noch einmal ruhig diskutiert wird, bevor es dort zu weiteren Schlachten zwischen jungen Besetzern und der Polizei kommt.
Es ist also auch ein Konflikt zwischen Roten und Grünen, zwischen Grünen und Sozialisten. Nun ist die Stimmung in der Pariser rot-grünen Regierung, in der Zentralregierung ohnehin schlecht. Wie sehr ist die Stabilität der rot-grünen Regierung von Ministerpräsident Ayrault bedroht?
Dieser Streit um den Flugplatz stellt tatsächlich eine zusätzliche und schwere Belastung des Klimas in der Regierungskoalition dar. Der wichtigste Befürworter ist kein anderer als der Premierminister Jean-Marc Ayrault. Er war früher Bürgermeister von Nantes. Und diese Interessengegensätze sind eigentlich unvereinbar im Moment. Die Frage des Flughafens wurde übrigens tunlichst ausgeklammert bei den Koalitionsverhandlungen vor den Wahlen im Sommer. Und jetzt zeigt sich im Nachhinein, dass das ein großes Problem darstellt, denn offenbar können sich die beiden Koalitionspartner in diesem Punkt überhaupt nicht einigen.
Und wenn Sie es auf den Punkt bringen, könnte dieser Streit die Koalition sprengen und könnte dieser Streit jahrelang dauern in der Region?
Es gibt schon andere Punkte, zum Beispiel die Frage des Ausstiegs aus der Atomenergie, die diese beiden Parteien trennt. Und wenn jetzt sich dieser Streit bei Nantes noch zuspitzt, könnte es tatsächlich so weit kommen, dass die Grünen aus der Regierung austreten, wie das übrigens bereits verschiedene prominente Parteimitglieder bei den Grünen öffentlich verlangen.
Aus Paris, Rudolf Balmer. Das Wort Wahlkampf ist für Bern fast ein wenig übertrieben, findet unser Berner Korrespondent Toni Koller. Denn in Bern lässt es sich sehr gut leben, die Mehrheit ist zufrieden, trotz hoher Steuern, und auch nach 20 Jahren rot-grüner Regierung wird im politischen Stadtwappen wohl auch nach dem Wahltag vom 25. November ein rot-grüner Bär bleiben. Am meisten Unmut weckt ein uraltes Thema, das Kulturzentrum Rheintale, das seit 25 Jahren immer wieder die Gemüter erhitzt.
Wer in Berns Gassen nach der Zufriedenheit mit der rot-grünen Stadtregierung fragt, stößt durchaus manchmal auf Missbehagen.
Manchmal ein bisschen vom anderen Planeten, wie sie da die Fuhrwerke.
Mir stört die rot-grüne Mehrheit. Ich glaube nicht, dass die Stadt gut regiert ist. Beispielsweise Reitschule.
Gewiss, aus dem Kulturzentrum Reitschule ziehen ab und zu unfriedliche Demonstrationen durch die Stadt und Vandalen attackieren die Polizei. Für viele ist die behördliche Reaktion darauf zu lasch. Aber das ist seit 25 Jahren so. Und auch heute ist das autonome Zentrum das einzige wirklich hitzige Wahlkampfthema. In den Worten einer Passantin:
«Drittaus hätte ich weg, sonst kann man zufrieden sein.»
Also steht alles zum Besten in Bern? Kaum. So kassierte die Stadt jahrelang überhöhte Abfallgebühren, die sie jetzt an die Bevölkerung zurückzahlen muss. Und eine bessere Kontrolle der Sozialhilfebezüger gab es erst auf massiven Druck der bürgerlichen Opposition. Aber dass etwa die Steuerlast im ganzen Kanton den Schweizer Durchschnitt übersteigt, dafür kann die Stadtregierung wenig. Jedenfalls kommt das rot-grüne Stadtmanagement bei befragten Passanten oft gut an.
Steuerbelastung und so, das ist recht hoch, aber grundsätzlich fühle ich mich wohl.
Ja, doch, ich fühle mich gut regiert.
Rot-Grün ist gut so. Sie haben die Stadtentwicklung im Griff, sie sind innovativ, auch Finanzen haben sie nicht schlecht im Griff.
Die machen das gut, die jetzt dran sind, und die werden ja wieder wählen.
Wieder zur Wahl steht allen voran der sozialdemokratische Stadtpräsident Alexander Cepet. Der für Schlagfertigkeit und derben Witz bekannte Bon Vivant kann sich zum Beispiel rühmen, dass sich Berns bedrohlicher Bevölkerungsrückgang während seiner Amtszeit ins Gegenteil gewendet hat.
Das Schöne an dieser Stadt ist, dass offenbar alle Leute wieder zurück wohnen wollen. Also die Lebensqualität scheint zu stimmen, sonst hätten wir ja nicht Leerwohnungsbestand null. Wir haben ein moderates Ziel von 140.000 bis 150.000 Einwohnern und wir sind absolut auf Kurs.
Wo die zusätzlichen 10.000 Bernerinnen und Berner dereinst wohnen sollen, ist allerdings unklar. In der Stadt ist Bauland Mangelware. Aber nebst neuen Einwohnern gelte es auch, mehr private Unternehmen in die Bundesstadt zu locken, mahnt der FDP-Kandidat fürs Stadtpräsidium Alexandre Schmidt.
Ich finde, man könnte sicher mehr Ehrgeiz haben. Die Schweiz ist dran, Freihandelsabkommen zu machen mit Brasilien, Südafrika, Russland, China. Dort sind neue Märkte, dass Grossfirmen aus solchen Ländern in die Schweiz kommen wollen. Und dort müssen wir schauen, dass sie nicht nach Schaffhausen gehen, sondern nach Bern.
Mit neu gebauten und geplanten Tramlinien rüstet sich Bern für künftiges Wachstum. In den Wohnquartieren hat Rot-Grün den Privatverkehr beruhigt, wie sonst keine Schweizer Stadt. Und die flächendeckenden Tempo-20-Zonen sollen weiter wachsen. Ein Steilpass für den Wahlkampf des SVP-Bewerbers für das Stadtpräsidium, Beat Schori.
Nein, also das kann es nicht sein. Man darf den Autoverkehr nicht einfach verteufeln. Bern ist ein Knotenpunkt in diesem Kanton und das muss leben. Da braucht es eben alles nebenan.
Beat Schori, er wollte seine politische Laufbahn eigentlich nach zwei erfolglosen Kandidaturen schon vor 4 Jahren beenden. Sein erneuter Antritt für die SVP ist eine Verlegenheitslösung. FDP-Regierungskandidat Alexandre Schmidt ist ein kaum bekannter Neueinsteiger. Darüber hinaus ist die bürgerliche Opposition gespalten. SVP und FDP einerseits, Mitteparteien von CVP bis BDP andererseits, vermochten sich auf keine Allianz zu einigen. Ganz anders die Personalpolitik im vereinten rot-grünen Lager. Neben Alexander Cepet steigen hier zwei profilierte bisherige Nationalrätinnen ins Rennen für die fünfköpfige Stadtregierung, Ursula Wyss von der SP und die grüne Franziska Teuscher. Schon diese Namen allein sind in Bern eine Erfolgsgarantie. Die linksgrüne Mehrheit kann sich einmal mehr siegesgewiss zurücklehnen.
Wir bleiben bei rot-grün. Claudia Roth, die Vorsitzende der Deutschen Grünen, ist mit 88,5% als Parteichefin wiedergewählt worden. Obwohl sie bei der sogenannten Urwahl zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl 2013 mit 26% schmählich auf dem letzten Platz landete. Fritz Dinkelmann über den Parteitag der Deutschen Grünen in Hannover.
Hannover gestern, das war eine grüne Partei, die ihr Spitzenduo Jürgen Trittin und Katrin Göring-Eckardt so ungehemmt feierte, wie dies grünen Mandatsträgern nur selten widerfährt. Aber so aufrichtig diese Freude auch war, ein starkes Team gefunden zu haben, das die ganze Spannbreite der Partei von links bis weit in die Mitte abdeckt, der Gedanke an die Wahl heute beunruhigte die Parteispitze schon. Ein schlechtes Ergebnis für Claudia Roth, das wäre gar nicht gut für die beiden, die bei der Urwahl eben besser waren. Ach was, brummte Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg, vor der Abstimmung in die Mikrofone.
Sie hat ihre großen Fangemeinden, sie ist sehr integrativ und die Partei hat sie immer mit besten Ergebnissen gewählt. Warum sollte sie das heute nicht machen? Die wird ein exzellentes Ergebnis machen.
Wir brauchen sie, die Claudia, da waren sich Cem Özdemir, Co-Vorsitzender, und Jürgen Trittin eigentlich alle einig, die Roth tagelang bekniet hatten, nicht hinzuwerfen. Schließlich war Claudia Roth jahrzehntelang Kult bei den Grünen und auch eine Art Maskottchen, fand gestern auch der ZDF-Komiker Oliver Welke in seiner Heute-Show.
Aber natürlich braucht man die Claudi bei den Grünen. Und zwar für... Man braucht die halt!
Und dass die Basis dies nicht begriffen habe, das habe sie sich selbst eingebrockt, die Claudia.
Hier ist der Moment, in dem Claudia Roth die Urwahl versemmelt hat.
Ich bin sehr dafür, dass angeboten wird gutes vegetarisches Essen, dass angeboten wird gutes veganes Essen. Aber bitte verzeiht mir, ich würde jetzt hier rumsülzen, das tue ich nicht. Ich mag auch mal gern ein gescheites Würstle oder ein gescheites Schnitzel.
Entrüstet über so viel Ahnungslosigkeit machte Komiker Welke Roth darauf aufmerksam, dass sie schließlich in einer Hardcore-Vegetarier-Partei sei. Wobei, in der Realität kennt Claudia Roth diese ihre Basis sehr gut. Und also pochte sie heute bei ihrer Bewerbung für die Wiederkandidatur darauf, sein zu wollen, wie sie sei. Und entweder werde das gutiert oder eben nicht.
Ihr müsst beantworten, ob ich die Richtige bin. So wie ich bin. Mit Kanten und Ecken. Weil das ändern will ich nicht.
Aber kämpfen könne sie und nerven auch und beides. Und beides werde sie sich nicht mehr abgewöhnen. Die Delegierten waren begeistert und wählten Roth mit 88,4% zur alten und neuen Chefin ein Bombenergebnis. Auch wenn diese Zahl nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass Claudia Roth an Einfluss verloren hat. Jürgen Trittin und Katrin Göring-Eckardt an seiner Seite, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und Präses der Synode der Evangelischen Kirche, das ist das neue grüne Kraftzentrum. Oliver Welkes Korrespondent der Satire-Show unterbrach an dieser Stelle, weil...
Oh, Moment, Frau Göring-Eckardt geht zum ersten Mal ans Rednerpult.
Die Wunderbare bekannte sich gestern ausdrücklich zu ihrem Glauben, wozu auch Werte gehörten wie Anstand und Zuverlässigkeit. Politisch hat sie sich zumindest in Sozialfragen als Linke positioniert und Spekulationen über eine mögliche Koalition von Union und Grünen zurückgewiesen.
Wir wollen mit grüner Politik schwarze Wähler gewinnen, aber mit euch regieren wollen wir nicht, denn wir wollen eine andere Gesellschaft als ihr. Eine, die ökologisch ist und gerecht und weltoffen.
Katrin Göring-Eckardt im Beitrag von Fritz Dinkelmann. Und nun dies. Vor einem Jahr trat der schillernde italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi zurück und machte Platz für den ehemaligen EU-Kommissar Mario Monti.
Rigore di bilancio, crescita ed equità.
Monti, der Technokrat, sprach von Budgetdisziplin, Wirtschaftswachstum und Gerechtigkeit. Die außenpolitische Wochensendung International zieht Bilanz nach einem Jahr Monti, morgen Sonntag um 18.30 Uhr auf DRS1 nach dem Echo der Zeit. Bei der EU-Kommission in Brüssel arbeiten keine Schweizer. Oder fast keine. Denn hin und wieder schafft es trotzdem eine junge Schweizerin oder ein junger Schweizer ins bürokratische Herz von Europa, dank einer Praktikumsstelle. Aber auf 9.000 Bewerbungen gibt es nur freie 700 Stellen und nur wenige für Nicht-EU-Mitglieder. Der Walliser Renaud Vignier hat es geschafft. Aus Brüssel Urs Bruderer.
Es ist kurz nach fünf. Renaud Vignier hat soeben sein Büro verlassen. Feierabend? Nein, Feierabend kennt er nicht hier in Brüssel. Denn nach dem Büro kommt die Happy Hour.
Ja, genau. Also ich habe viele Happy Hours beobachtet und ich probiere, sehr involviert zu sein, weil das gehört zur Erfahrung, zu verstehen, wie es informell funktioniert.
Vignier hat Politik, Wissenschaft und öffentliche Verwaltung studiert. Vor seinem Brüsseler Praktikum kannte er die EU als Diagramm, als Geflecht von Institutionen, Hierarchien, Prozeduren. Jetzt entdeckt er, was das Diagramm zum Leben erweckt. Happy Hours und Aperos gibt es zwar auch in Bundesbern, doch hier seien sie anders, wichtiger und auch umfassender.
Das kann manchmal zum Beispiel ein Kino sein und das ist nicht nur für Spaß, aber das ist auch mit Kollegen und so. Und es ist nicht so getrennt, ich arbeite und dann ich habe Spaß. Und das ist etwas speziell in Brussels und ich glaube, das ist sehr interessant.
Die EU als Lebensstil und auch als globale Kontaktbörse, wo die 1000 Praktikanten der Kommission sich mit tausenden Praktikantinnen des EU-Parlamentes mischen und mit 30.000 Beamten, Sizilianerinnen, Schweden, Portugiesen, Polinnen. Und die europäische Politik als ganz große Klammer, die jede mit jedem irgendwie verbindet. Für einen wie Vignier, der sich immer schon für Politik interessiert hat, ist das ein Paradies.
Das ist eine eigene Welt eigentlich. Die EU ist fast eine EU-Bubble.
Tatsächlich bilden die Menschen der EU-Institutionen in der Stadt Brüssel eine Bubble oder Blase. Die gebürtigen Brüsseler werden als mehr oder weniger gute Gastgeber zur Kenntnis genommen. Die Eurokraten bleiben unter sich. Als Schweizer fühlte Vignier sich anfangs unsicher.
Sicher, ich war ein wenig verirrt, weil es so viele Leute gibt, 30.000 Leute. Aber dann habe ich das verglichen mit Zürich und es gibt 29.000 Leute in der Stadtverwaltung.
Und die Zürcher Stadtverwaltung hat es ein bisschen leichter. Eine Stadt, 400.000 Einwohner, eine Sprache. Die EU-Kommission verwaltet 27 Länder, eine halbe Milliarde Einwohner und kennt 23 Amtssprachen. Vignier beobachtet, wie das im Alltag Probleme schafft.
Und das ist immer ein Thema. Woher kommen die Leute? Und das heißt zum Beispiel, bevor wir eine Entscheidung treffen, müssen wir sicher sein, dass alle dasselbe verstehen.
Vielfalt als Widerstand. Die Arbeit bei der EU braucht Zeit und kostet Geduld. An diesem Widerstand wächst die EU aber auch, sagt Vignier. Denn die menschliche Vielfalt zwingt die Verwaltung zur Transparenz. Auch jeder noch so kleine Entscheid wird schriftlich festgehalten, beobachtet der Schweizer Praktikant. Die Abläufe sind sehr klar. Und die Vielfalt zwingt zur Demokratie.
Weil wenn man sicher sein möchte, dass wenn eine Entscheidung getroffen ist, das ist legitim und man kann vorwärts gehen, man muss am Anfang sicher sein, dass alle verstehen. Und deshalb, das ist eine demokratische Übung eigentlich.
Eine Übung, die den 27 Jahre alten Vignier spürbar fasziniert, auch weil ihr Ausgang noch sehr offen ist.
Die EU ist ein Work in Progress und jeden Tag gibt es viel zu tun und viel zu ändern und können wir die EU verbessern.
Sein Einsatz für die EU geht Ende Februar zu Ende. Würde er, wenn er einen EU-Pass hätte, sich um einen Job bei der Kommission bemühen?
Also ich glaube schon. Das wäre ein sehr interessantes Job.
Der 27-jährige Walliser Renaud Vignier würde für die EU-Kommission arbeiten, wenn er könnte. Der Bericht von Urs Bruderer. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.